Hallo und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Neue Folge, neues Glück. Seit langer Zeit mal wieder eine Solo-Folge von mir. Überhaupt muss ich zugeben, ich war in letzter Zeit eher selten hier. Also Falk hat schon auch einige Solo-Folgen gemacht und die letzte Episode, an der ich eigentlich, also an dem Aufnahmetermin, an dem ich eigentlich eine Solo-Folge machen wollte, haben wir dann spontan doch zusammen aufgenommen. Das war die Folge mit Falk zusammen zu dem Analog-Thema, also die zweite Folge zum Thema Leica M10 und Switch auf Leica M, was auch immer, analog. Was es geworden ist, verrate ich jetzt hier noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob Falk das schon öffentlich verkündet hat. Den Spaß überlasse ich ihm natürlich selber. Genau, ich war zwischendurch, das haben die meisten von euch ja mitbekommen, an der Stelle auch mal ganz lieben Dank für die unfassbar vielen, total lieben Nachrichten. Ich habe zwischendurch eine Knie-OP gehabt. Ich habe mir beim Fotografieren in einer völlig läppschen Situation einfach im Hocken und hockend einen Schritt zur Seite gehen, den Innenmeniskus rechts zerrissen. Wie sich in der OP gezeigt hat, war der wohl vorher schon ganz schön angefressen und ich habe ihn an dem Tag nur gefinisht. Aber ja, trotzdem muss man beim Fotografieren erstmal schaffen. Aber es ist ja oft so, ne, wenn man die kleinen Bewegungen unbewusst macht, dann tut man sich eher weh, als wenn man gerade irgendwas Spektakuläres mit seinem Körper anstellt, aber dafür halt voll im Fokus auf den Körper ist. Naja, auf jeden Fall war eine OP. Die OP selber ist super gut gelaufen. Ich hatte keine Schmerzen. Ja, aber trotzdem war der Alltag hinterher dann doch ein ganz anderer. Das habe ich schon gemerkt. Am Anfang war ich noch sehr optimistisch, habe gemerkt, okay, es tut nichts weh. Okay, ich habe die allermeisten Termine sowieso schon abgesagt, weil ich wusste, dass ich jetzt erstmal eine Weile nicht so normal laufen kann. Also ich musste die ersten 2 Tage mit komplett quasi das Bein unbelastet lassen, das rechte, und mit Gehstützen gehen, Unterarm-Gehstützen heißen die ja, oder im Volksmund Rücken. Und dann ab dem 3. Tag durfte ich so mit 20 Kilo auftreten auf der Seite, was aber immer noch bedeutet, dass ich in jeder Hand so eine Unterarmgehstütze hatte. Und das hat unfassbar viel Zeit in Anspruch genommen. Also ich bin stellenweise wahnsinnig geworden, denn leere Tassen zur Kaffeemaschine bringen, kein Problem. Die Kaffeemaschine, nur auf einem Bein stehen natürlich, bedienen und Kaffee kochen, kein Problem. Und dann steht man da mit 2 vollen Tassen Kaffee. Und da musste ich allen Ernstes immer Melanie fragen, ob sie mal kurz die gefüllten Tassen abholen kann in der Küche und zum Tisch bringen kann, weil ich keine Hand dafür frei hatte. Also es sind natürlich Lappalien und Jammern auf höchstem Niveau, aber das war Wahnsinn. Und so Sachen wie Duschen, das Kind aus der Kita abholen, das ist sonst zu Fuß eine Sache von 3 Minuten hingehen, Luisa einsammeln, 3 Minuten zurückgehen, so war direkt 1 Stunde weg, weil ich einfach so lange gebraucht habe. Schwielen an den Händen bekommen von den Gehstützen und so weiter. Das war auch ziemlich heiß, das heißt, man war auch ruckzuck platt. Treppe runter, Treppe hoch. Naja, also worauf ich hinaus will, der Alltag war extrem umständlich. Überhaupt nicht schlimm, ich will auch gar nicht jammern. Ich bin total froh, dass ich nach 2 Wochen die Gehstützen langsam wieder wegtrainieren konnte, dass es super funktioniert. Bis heute tut nichts weh. Das Bein bewegt sich fast wie vorher. Ich muss jetzt ein paar Muskeln wieder so ein bisschen nach aufbauen und vielleicht mal ein paar aufbauen an Stellen, wo ich vorher noch keine hatte. Aber ja, alles super gelaufen, deswegen jammern auf höchstem Niveau. Aber der Zeitfaktor, der Aufwandsfaktor hinter dem ganzen Spiel, der hat dafür gesorgt, dass ich nicht so richtig aufnehmen konnte. Zumal es auch, dazu müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, aber ich nehme mir heute einfach mal die Zeit, euch das zu erklären. Ich nehme hier auf im Schlafzimmer. Ihr habt das vielleicht schon mal hier und da mitbekommen, ab und zu klimper ich mal einen rein. Ich sitze hier an meinem E-Piano, darüber hängt mein Podcast-Mikrofon und das E-Piano steht mit dem, also quasi mit der von mir abgewendeten Seite direkt an der Heizung und dem Fenster. Deswegen habe ich auch ab und zu komische Beispiele mit irgendwelchen Fenstern, wenn ich fotografisch was erklären will, weil ich hier halt gerade aus dem Fenster gucke, naheliegend. Naja, und das heißt, hinter diesem relativ nicht so tiefen E-Piano ist direkt eine Wand, also eine Heizung in dem Fall. Weit nach hinten rutschen kann ich auch nicht, denn da ist das Bett. Das heißt, wenn man dann so eine Schiene zum Beispiel anhat oder das Bein einfach aus noch nicht weitgehender Reha-Genesung noch nicht so lange knicken kann. Also ich konnte es relativ schnell auf 90 Grad anwinkeln, aber habe dann auch gemerkt, dass die Flüssigkeit im Knie dann auch noch ordentlich gegendrückt. Naja, und das heißt, ich konnte hier an diesem Platz schon mal nicht aufnehmen. Die Sachen irgendwo anders hin transportieren selber konnte ich auch nicht so richtig. Und dann kam eben noch dazu, dass, ja, alles total umständlich war, dann haben die Sommerferien angefangen, die Kids sind immer zu Hause und so weiter. Naja, wie das so ist. Aber jetzt bin ich wieder da und jetzt will ich auch gar nicht länger hier rumjammern und erzählen, warum ich nicht aufnehmen konnte, sondern jetzt bin ich zurück. Wir haben, als wir in Duisburg im, wie hieß das denn nochmal? Ja, mit Falk jetzt da, wer wüsste es direkt. An der Regattabahn auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wie es ist, Sportpark Duisburg, ich weiß nicht. An der Regattabahn aufgenommen haben. Das war eine der Folgen, die es auch mit Video gibt. Gibt es demnächst, wenn wir zusammen unterwegs sind, natürlich auch wieder übrigens. Nur, dass ihr das aber durch die Solo-Episoden so alleine vorm E-Piano im Schlafzimmer sitzen, das weiß ich nicht. Bringt, glaube ich, keinen Mehrwert. Aber wir machen demnächst wieder Video. Auf jeden Fall sind wir in Duisburg an der Regattabahn rumgelaufen und haben gequatscht. Und da hat Falk mir durch den ISO 400 Podcast, viele Grüße an euch, inspiriert vorgeschlagen, wir könnten doch auch mal mit so einer Frage davor starten. Das haben wir dann auch verlautet in der Podcast-Folge und haben im Instagram-Post auch dazu aufgerufen und bekamen auch tatsächlich ziemlich viele Fragen zugeschickt. Und dann haben wir es jedes Mal, so viel Ehrlichkeit muss sein, vergessen. Also wir hatten dann immer spontan ein Thema und wollten darüber sprechen, haben die Aufnahme angemacht und gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass wir diese ganzen Fragen da liegen haben. Deswegen starte ich heute einfach mal damit, um mich uns zusammen so ein bisschen in den Zugzwang zu schieben, damit was anzufangen. Und das Lustige ist, dass mich das so ein bisschen am Ende auch noch in ja so zwei daraus entstehende Themen führt, die ich mitgebracht habe. Das wird jetzt nicht der super Vortrag hier über diese Themen, sondern Gedanken, die ich damit hatte und von denen ich auch gerne mal Rückmeldung hätte. Also wenn ihr Zeit, Lust und Muße habt, schreibt doch mal Kommentare bei Instagram oder schreibt eine Mail. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet, ne? Spotify, Quatsch. Spotify kann man da Kommentare schreiben. Ich rede schon Käse. Instagram, Facebook, Fotografie tut gut, Freundeskreis, E-Mail, ihr findet uns. Also schickt gerne mal eure Meinung dazu rüber. So Rückmeldungen sind ja oft total spannend, weil dann nochmal Gedanken kommen, die man so noch gar nicht hatte. Und ja, also immer her damit. Aber erstmal die Frage davor. Und zwar habe ich mir eine ausgesucht, von der ich glaube, dass ich damit auch Falk nicht zu viel wegnehme. Außerdem kann man da ja immer nochmal drüber sprechen. Aber die ist relativ naheliegend vielleicht, wenn man so über fotografische Themen nachdenkt. Und dann am Ende vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Also, die Frage lautet, Hochkant oder Querformat? Na, erstmal vielen Dank für die spannende Frage. Im ersten Moment denkt man, ja gut, mal so. Und dann geht im Kopf das, ja, du bist ja jetzt hier in der Öffentlichkeit und sprichst über Fotografie. Jetzt musst du natürlich sagen, du nimmst immer das, was dem Motiv und der Story dahinter am besten tut und so. Ja, das kann man schon alles irgendwie so verargumentieren. Und dann habe ich mal nachgedacht, wie denn so bei mir die Entwicklung ist. Also erstmal sind ja unsere Kamerabodies, so wie die gestrickt sind, in aller Regel dafür gemacht, Querformat zu fotografieren. Also wir haben den Knopf oben rechts auf der rechten Seite. Das heißt, wenn man die Hand so einfach aus dem baumelnden Arm mal hochhebt, dann ist die ungefähr in der Stellung, wie man die Kamera in der Hand hätte, sodass man oben mit dem Zeigefinger den Auslöser drücken kann. Wenn man jetzt anfängt, Hochformat zu fotografieren, macht man immer irgendwelche komischen Verschränkungen. Entweder muss man die Hand so komisch 90 Grad nach links über dem Gesicht drehen oder komisch 90 Grad nach rechts unters Kinn sozusagen. Man muss sich immer überlegen, wie gucke ich jetzt da durch? Meine Nase drückt dann aufs Display, je nachdem, wie rum ich die Kamera halte. Was mache ich mit der zweiten Hand, wenn ich ein großes Objektiv dran habe? Von wo greife ich das jetzt und so? Also man merkt auf jeden Fall, die Ergonomie der Kamera ist darauf ausgelegt, die im Querformat zu halten. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das bei mir so zwischen dem 9. Lebensjahr, als ich zur Kommunion meine erste Analogkamera geschenkt bekommen habe und dem, weiß nicht mehr, wann habe ich denn irgendwann aufgehört zu fotografieren? Also aufgehört im Sinne von eine Pause eingelegt, so mit 17 oder sowas, habe ich erstmal eine längere Pause eingelegt. Und bis dahin habe ich wahrscheinlich auch vorwiegend Querformat fotografiert, kann ich jetzt aber nicht mehr so genau sagen. Müsste ich mal alte Fotoalben aus meinem alten Kinderzimmer suchen und durchschauen. Das mache ich vielleicht mal. Und dann erzähle ich es euch. Aber ich gehe jetzt mal auf die Phase seit 2018, als ich mir das erstmal wieder eine ordentliche Kamera gekauft habe. Oder wahrscheinlich so die erste überhaupt richtig ordentliche Kamera, die ich besessen habe. Die anderen waren, naja, die waren auch gut, aber ja, das so Systemkamera, APS-C, mal ein bisschen was Aufwendigeres mit Wechselobjektiven und so weiter. Und wenn ich da so durch meine Galerie gucke, habe ich ja 75-90%, na wahrscheinlich eher 90, Querformat fotografiert. Vielleicht einfach, weil es, naja, durch die Kamera so ein bisschen vorgegeben war. Vielleicht, weil ich auch alles irgendwie am Computer damit gemacht habe. Also ich habe die Bilder am Computer importiert und am Computer angeschaut. Das ist ein Querformat-Bildschirm. Das heißt, wenn ich mir dann Hochformat-Bild angucke, ist das ja immer direkt viel kleiner. Ich nutze ja gar nicht die Bildschirmfläche. Also so ein bisschen ist vielleicht technologisch getriggert gewesen, dass ich vor allem Querformat fotografiert habe. Und da setzt man sich irgendwann auch mal mit Porträts auseinander und stellt fest, okay, im Hochformat passt jetzt so ein Kopf bis, weiß ich nicht, Schlüsselbein oder auch von mir aus Oberkörperporträt irgendwie ja viel besser ins Hochformat rein. Aber das hat mich trotzdem nicht dazu gebracht, jetzt irgendwie auf einmal viel mehr Hochformat zu fotografieren. Und dann ist mir letztens was aufgefallen und das passt jetzt super zu dieser Frage und das ist mir jetzt ein bisschen, ja, ist quasi nochmal aus meinem Unterbewusstsein wieder hochgespült worden, als ich die Frage gelesen habe, dass ich über dieses tägliche Fotografieprojekt, was ich ja dieses Jahr, warum da in letzter Zeit keine Fotos gekommen sind, erkläre ich gleich, ist noch ein anderes Thema, kommt noch, aber ich habe dieses Jahr wieder eines angefangen von Falk und Lars, an euch auch viele Grüße, ja, quasi mit angestiftet dazu. Und das habe ich ja dieses Jahr ausschließlich bei Instagram. Also ich habe einen eigenen Instagram-Kanal gemacht, The Daily Doc D heißt der. Und da lade ich halt jeden Tag, sofern ich gerade keine Pause einlege, wie jetzt aktuell noch, und die werde ich jetzt auch bald beenden, lade ich jeden Tag ein Foto hoch und das landet dann halt bei Instagram. Und da ist mir aufgefallen, dass ich innerhalb dieses Projekts von Instagram tatsächlich dazu angeregt wurde offensichtlich, ohne es so richtig jetzt aktiv zu merken, mehr Hochformat zu fotografieren. Warum? Ich habe mir da von Anfang an, eigentlich um das zu verhindern, so ein Passepartout gebaut. Unten drin steht ganz klein The Daily Dog D und dann ist das eben ein weißer Rahmen und egal welches Format ich in den weißen Rahmen bei Lightroom beim Export reinschmeiße, es kommt immer ein 5:4, also hochformatiger weißer Rahmen raus und da drin sitzt immer mit dem gleichen Mindestabstand zentral das Foto. Soweit, so gut. Aber auch da ist es natürlich so, jetzt quasi genau umgekehrt zu meiner Computer-Querformat-Symptomatik von eben, dass wenn ich jetzt ein Querformat-Foto hochlade, dann ist relativ viel oben drunter, unten drunter weiß und rechts und links eben der kleine Rand. Wenn ich aber ein Hochformat-Foto mache und das vielleicht sogar noch auf 4:5 schneide, also quasi das Originalformat, dann habe ich überall ringsum einen gleichmäßig großen weißen Rand und sonst die maximale Fläche dieses Bildes genutzt. Wie gesagt, der eigentliche Plan war, mit diesem Passepartout dafür zu sorgen, dass ich, egal welches Format ich am Ende rausgebe, immer den gleichen, ja, das gleiche Erscheinungsbild habe und mich darum nicht kümmern muss, was bei Instagram gut oder schlecht aussieht. Und am Ende hat es mich trotzdem irgendwie in seinen Bann gezogen, hochformatig zu fotografieren, damit ich, ja, sowohl in der Galerieansicht von Instagram, als auch wenn das so im Feed durchkommt, nicht irgendwie so viel weiß habe und da drin irgendwo ein Bild. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt krass. Hast du dir irgendwie immer Gedanken drum gemacht, warum fotografierst du so viel Querformat, probier auch mal Hochformat, hast es nicht gemacht. Und dann kommt so ein Tool wie Instagram und ein tägliches Fotografieprojekt daher und regelt das Ganze. Und auf einmal fotografiert man doch mehr Hochformat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Verhältnis gedreht habe. Aber was ich dann schon auch irgendwann bemerkt habe, erstmal so ein bisschen nebenbei und dann je länger das Projekt es lief und vor allem mit dieser Frage jetzt im Hinterkopf, auch mal ein bisschen aktiver und bewusster, ist, dass ich schon auch oft dann, wenn ich für das tägliche Projekt irgendwie ein Foto vor der Nase habe oder ein Motiv und denke, ach, das wäre doch jetzt so ein Foto des Tages, könntest du mitnehmen, dass ich dann relativ oft intuitiv die Kamera hochformatig drehe, weil ich wahrscheinlich, also es ist mir jetzt aufgegangen, so im bewussten Modus, aber das, wahrscheinlich denke ich dann, ja gut, das sieht ja dann besser aus, also machst du das mal so. Spannend. Könnt ihr ja auch mal gerne berichten. Ich meine, Instagram hat ja schon öfter irgendwie fotografische Gepflogenheiten mitgeformt. Am Anfang natürlich durch das Quadrat. Also ganz viele haben dann quadratisch fotografiert. Da kamen irgendwann die Stories dazu, die auf einmal im 9:16 Hochformat sind. Also auch nicht das, was unsere Kameras normalerweise ausspucken, wie ja in aller Regel 3:2 oder wenn es was älter ist oder mittelformatig vielleicht 4:3 oder 5:4. Sondern auf einmal 16:9, also eigentlich so ein Fernseher-Widescreen-Format. Und das aber Hochformat, weil unsere Handybildschirme halt in aller Regel grob so das sind. Und auf einmal haben dann auch alle angefangen, nicht nur Quadrate zu fotografieren, sondern ja, Bilder im 9:16 Hochformat zu machen. Und dann haben sie irgendwann den Feed und die Galerie auf 4:5 umgestellt. Und jetzt ist das quasi der Status quo, mit dem man arbeitet. Es machten viel weniger Menschen quadratische Fotos. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Das ist alles meine Wahrnehmung. Überzeugt mich gerne vom Gegenteil. Und das ist jetzt auch vor allem auf Instagram bezogen. Wenn ich auf einer Webseite oder in der Fotocommunity oder so ein Foto hochlade, ist das was anderes. Aber jetzt Instagram, glaube ich, bis heute immer noch die Plattform wo die meisten Fotos hochgeladen werden. Und da ist es, glaube ich, schon auch merkbar, wie gesagt, zumindest von meinem Gefühl, dass viel weniger jetzt wieder quadratische Fotos hochgeladen werden und sehr viel 4:5. Weil das eben das, naja, Idealformat für diese Plattform ist, wenn man die Bildfläche, die einem gegeben wird von dem Tool sozusagen, wenn man die ausnutzen will. Jetzt könnte man natürlich sagen, ach, ist das alles schrecklich. Jetzt kommt so eine Plattform und diktiert uns, wie wir fotografieren sollen. Sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde es eigentlich ganz spannend, denn, wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Mal auch irgendwie in der Vergangenheit gedacht, so, ja, du machst viel Querformat und so weiter. Und vielleicht hat mich ja dieses Projekt jetzt auch mal dazu, ja, genötigt, einen zweiten Blick zu wagen. Also da, wo ich normalerweise denke, ah, das Motiv, klar, Querformat, klatsch, nehme ich mit. Und dann sehe ich das und denke, aber wenn du es für Daily Doc D nutzen willst, guck doch mal, ob du nicht ein schönes Hochformat-Arrangement davon hinbekommst. Also vielleicht ist das ja sogar gar nicht so schlimm, solange man das nicht verabsolutiert und sagt, ich darf jetzt nur noch Hochformat fotografieren. Vielleicht ist das ja sogar eine Art Inspirationsquelle zu sagen, hey, Hochformat war eigentlich nie so mein erster Gedanke beim Fotografieren, aber ich nehme mir den jetzt mal mit und schaue mal, was ich damit anfangen kann, was man vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Also ich bin ja immer ein Freund davon, irgendwie Situationen zu nehmen und die für sich zu nutzen. Und keine Ahnung, ob ich jetzt besser Hochformat fotografiere als früher, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass die Idee dahinter, etwas hochformatig zu fotografieren, viel aktiver in mein Fotografieren hineingekommen ist, als es das vor 5 Jahren oder sowas noch war. Insofern danke Instagram für diesen Faktor. Das nehme ich mal dankend mit und schau mal, was draus wird. Aber erzählt doch ihr gerne mal. Habt ihr sowas auch schon mal bei euch bemerkt? Wenn ihr in eure Kataloge guckt, habt ihr das Gefühl, vor 10 Jahren habt ihr anders fotografiert als jetzt, was Formate anbelangt vielleicht? Oder ist es was anderes? Zum Beispiel gibt es ja in der Hochzeitsfotografie oft irgendwie Trends, wie der Farblook von einem Bild ist oder wie man die fotografiert. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr sowas macht, dass ihr davon irgendwie so ein bisschen mitgezogen werdet oder so von Trend, Farbgestaltungen, Analoglook mit Korn und so maximal kaputt geschönte Bilder sozusagen, also auf maximalen Fehlergehalt, Emotionalität, seid ihr da mitgelaufen oder macht ihr seit 20 Jahren genau das Gleiche und habt das Gefühl, ihr habt nie irgendwas mitgemacht? Wie ist das so mit Trends in der Fotografie bei euch? Das würde mich mal interessieren. Und wie ist das bei Instagram im Speziellen? Habt ihr das Gefühl, wenn ihr wisst, das Bild soll zu Instagram, dann fotografiert ihr immer anders oder ab und zu anders oder nie anders und ihr fotografiert immer das, wie es euch gerade einfällt? Fände ich mal spannend. Gebt doch gerne mal eine Rückmeldung dazu. So, das war im Prinzip jetzt schon mein Thema 1, die Beeinflussung ja durch die Plattform, auf der man sein Bild zeigt. Wie stark ist die? Ja, ganz interessant eigentlich. Übrigens mit dem 16:9 bin ich bis heute selten warm geworden, auch wenn es das schon lange als Story gibt. Und auch wenn ich das ab und zu natürlich dann einplane, wenn ich weiß, ich mache ein Bild explizit für die Instagram-Story, dann versuche ich natürlich schon, also ich stelle mir nicht die Kamera auf 16:9, aber ich versuche schon, mir quasi, wenn ich die Kamera hochformatig halte, rechts und links vorzustellen, dass da dann am Ende noch ein ja, relevantes Stück Bild wegfällt. Damit man eben nicht, keine Ahnung, irgendwie Gliedmaßen abschneidet, wenn ein Mensch drauf ist oder man macht sich die super Mühe und lässt irgendwelche Diagonalen aus den Ecken kommen und weil man es dann am Ende in 16:9 schneidet, fallen die weg. Das ist natürlich schade, also wenn man, da hilft es dann schon, irgendwie sich Gedanken zu machen, aber es ist jetzt irgendwie nicht ein Format, das mich unabhängig von diesem, ich brauche das für die Story oder im Querformat 16:9 denkend, ich brauche das als Thumbnail für YouTube oder sowas. Wenn ich das nicht als aktiven Arbeitsauftrag dabei habe, käme ich jetzt, glaube ich, nicht auf die Idee, so zu fotografieren. Bei 4:5 und 5:4 zum Beispiel ist es viel eher so. Das finde ich eine total ja, intuitive Bildformate irgendwie, bei denen man das Gefühl hat, die geben dem Bild auch manchmal was. Die nehmen halt die Länge aus dem Bild und bringen so eine etwas zentralisiertere Darstellung oder sowas mit. Keine Ahnung, auch dazu gerne, sagt mal eure Meinung. Was ist euer Lieblingsbildformat? Also sowohl beim Fotografieren, Hoch-Querformat, oder vielleicht sogar in den Kameraeinstellungen was anderes als das, was der Sensor von Natur aus hergibt. Und vor allem beim Bearbeiten, in welchem Format exportiert ihr eure Bilder gerne? Ist das komplett durchmischt oder habt ihr irgendwie schon so eine, ja, einen Favoritenbeschnitt quasi, den ihr macht? Erzählt gerne mal. So, ich habe euch ja schon versprochen, ich kehre nochmal zu dem Daily-Projekt zurück und warum da so lange keine Fotos kamen. Das hat natürlich einerseits auch mit der ganzen Kniegeschichte und so weiter zu tun. Ist natürlich auch super nervig, wenn man dann irgendwie unterwegs ist draußen. Dann hatte ich zwar die Kamera dabei, in der Hoffnung, es würde mich trotzdem packen. Und dann ist aber natürlich trotzdem die Situation so, dass man dann, keine Ahnung, an Punkt A steht und denkt, ich mache jetzt ein Foto davon. Und dann fängt man erstmal an, die Krücken wegzusortieren. Dann fällt einem eine schon aus der Hand. Man muss irgendwie auf eine Beine in die Hocke, um die wieder aufzuheben. Dann holt man die Tasche, die man hinten am Rücken hat, so halb nach vorne, fummelt die Kamera raus. Dabei fällt einem auch wieder irgendwas runter, weil man ja noch die Krücken in der anderen Hand hat und so weiter. Also sehr umständlich. Und im Sitzen fotografieren, also keine Ahnung, ich sitze an Ort A und komme dann auf die Idee, jetzt mache ich ein Foto, das ist bei mir nicht so oft. Vielleicht ist das was ich aus der Situation mal mitnehmen muss, auch mal einfach den Blick aus der aktuellen Position, ohne sie zu verändern, so genießen zu können im Sitzen, dass ich ein Foto machen will. Aber irgendwie, ich glaube, das war es gar nicht am Ende. Ich glaube, das war nicht der Grund, warum es eine Pause bei The Daily Dog Day gab, sondern das war ein anderer. Und zwar, und das ist mein zweiter Punkt, den habe ich genannt Auftragsfotografie versus Hobbyfotografie. Man könnte auch sagen Berufsfotografie versus Hobbyfotografie, aber ich sehe mich nicht als Berufsfotografen. Deswegen, ja, habe ich es mal Auftragsfotografie versus Hobbyfotografie genannt. Und zwar habe ich Juni, genau, also im Juni einige Aufträge fotografiert, ein paar Taufen und eben diesen besagten Fotojob beim TÜV-Betrieb, bei dem ich mir das Knie zerschossen habe. Und dann wenige Tage später, ich dachte erst, ich müsste es absagen, aber bis dahin hatte sich mein Knie schon mal von alleine so abgeschwollen, dass ich das machen konnte, noch eine Hochzeit. Jetzt habe ich auf dieser Hochzeit, keine Ahnung, was mögen es gewesen sein, ich war nur 2,5 Stunden da, glaube ich, 3 Stunden, und habe um die 2000 Bilder mitgebracht, wie das so bei Hochzeiten, gerade bei diesem, ritualisierten Teil, Kirche, die Ringe. Wer bringt die Ringe? Ach, der Sohn vom Bräutigam bringt die Ringe rüber und der Chor singt und dann werden die Ringe angesteckt und dann wird noch was gesegnet und dann gibt es den ersten Kuss und so weiter. Es sind ja sehr viele Rituale, die zu so einer Hochzeit gehören und ich versuche natürlich, die mitzunehmen. Das heißt, es gibt viele Bilder. Naja, da, so viel dazu. Etwas über 2000 Bilder, glaube ich, gemacht. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber dann kam eben diese OP dazwischen und ich konnte nicht lange am Stück sitzen, weil ich das Bein, wie gesagt, nicht so gut anwinkeln konnte. Dann musste man das hochlegen, dann kriegt man irgendwann Rückenschmerzen, wenn man so statisch mit so einem aufgelegten Bein sitzt, weil man irgendwie die Hüfte schief hat und so weiter. Also ich habe auf jeden Fall länger als geplant gebraucht, um diese Bilder zu bearbeiten. Überhaupt nicht schlimm, Braut völlig verständnisvoll und ich glaube, ich war auch immer noch für den Hochzeitsfotomarktquerschnitt auch immer noch okay von der Zeit, also ich habe jetzt nicht irgendwie 3 Monate dafür gebraucht. Wie gesagt, es war ja im Juni. Aber dann ist mir noch ein anderes Phänomen auf die Füße gefallen und das hatte ich auch nicht so kommen sehen, schon gar nicht für so ein tägliches Fotoprojekt. Und zwar hatte ich auf einmal eine unfassbare Blockade, Fotos zu machen und zu bearbeiten und hochzuladen für mein, ja, in Anführungszeichen, ich zeichne sie mit dem Finger in die Luft, für mein Hobbyprojekt, nämlich The Daily Dog D, solange ich diesen Auftrag nicht fertig abgegeben habe. Also ich hatte permanent so ein Ding im Kopf. Auch das habe ich erst richtig so beim genaueren drüber nachdenken jetzt vor wenigen Tagen irgendwie festgestellt. So in der Selbstreflexion, man denkt so, warum, was ist denn los? Was hält dich denn davon ab, The Daily Dog D weiterzumachen? Und dann habe ich gemerkt, okay, krass. Ich habe irgendwie von mir selber eine Blockade, mein Freizeitprojekt weiter zu betreiben, wenn ich die Auftragsfotografie noch nicht abgehakt habe. Also da liegen noch irgendwie Bilder, die waren auch schon ausgewählt und zu einem Drittel oder 2/3, irgendwo so um die Mitte rum, um die Hälfte rum, waren die schon bearbeitet. Also es war wirklich zielgerade. Aber ich konnte es mit mir nicht vereinbaren, jetzt anzufangen, irgendwie tägliche Fotos rauszusuchen und zu machen und dem den Vorrang dann quasi zu geben, wenn auch nur kurz. Das ist ja dann eine Sache von, keine Ahnung, 20 Minuten vielleicht. Wenn man sich Mühe gibt. Also dann habe ich eine Idee für ein Foto, mache das Foto, schiebe mir das Bild kurz bei Lightroom rein. Also bis dahin sind ja dann 10 Minuten vergangen oder so, wenn ich mir Zeit nehme dafür sogar. Also wenn ich mich beeile, ging es schneller. Dann jage ich es raus und lade es hoch. Kein Problem. Also keine Ahnung. Lass uns Richtzeit nehmen. Wir brauchen eine halbe Stunde für dieses tägliche Foto. Haben uns Richtzeit genommen, dieses eine Foto gemacht, bearbeitet, hochgeladen. Ich konnte das nicht. Ich habe es nicht über mich gebracht, das zu tun, bevor ich nicht diese Hochzeitsbilder abgegeben habe. Und da habe ich gedacht, ah ja, okay. Also ich liebe es, Aufträge zu fotografieren. Die geben mir total viel. Ich finde es total cool. Ich habe einen guten Grund, Fotos zu machen und mich an diesem Grund auszutoben. Also zwei Personen heiraten. Wer sind die? Wie sind die so charakterlich? Lachten die viel? Sind die oft irgendwie so in sich und stehen irgendwie in Gedanken da und haben so einen tiefen, nachdenklichen Blick? Wie gehen die mit anderen Leuten um? Wie ist das, wenn die Familie vom anderen treffen? Das ist ja eigentlich total interessant und da hat man ja einen total schönen Grund zu fotografieren. Also ich liebe das, auch wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich brauche Mitarbeiterfotos für meine Arztpraxis, wie zum Beispiel der Orthopäde, der mich operiert hat. Viele Grüße, Matthias, und vielen Dank für die schöne OP. Super, total gut. Ich habe einen guten Grund, für einen guten Zweck Fotos zu machen. Also für einen guten Zweck im Sinne von, ich weiß, wofür ich diese Bilder mache. Ich gehe da hin, ich nehme die Situation, ich versuche, die so zu verwandeln, dass ich am Ende ein passendes Bild habe, das ich abgeben kann und das für diesen Zweck gebraucht wird. Super, liebe ich total. Vor allem, weil man dadurch auch Situationen vor die Kamera bekommt, die man jetzt vielleicht sonst nicht so regelmäßig vor die Kamera bekäme. Ne? Also, ich mache keine langen Hochzeiten mehr, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt hier. Standesamt und so ist cool. 2, 3, vielleicht mal 4 Stunden, aber so dieses von morgens getting ready bis mitten in der Nacht, nach der Party irgendwie, das ist nicht so meins mehr, ehrlich gesagt. Aber ich finde es super, wie oft kommt man sonst in die Gelegenheit, so eine Hochzeit fotografieren zu können? Also selbst wenn du das Familienmitglied bist, klar, wenn du gefragt wirst und beauftragt wirst, alles gut, aber dann ist ja auch wieder ein Auftrag. Aber selbst wenn du der Onkel bist und hast eine Kamera und bringst die mit, ich glaube, selbst als wenn ich der Onkel wäre mit der Kamera und ich wäre nicht der Hochzeitsfotograf für die beiden, würde ich mich nicht so danach beibegeben. Also dann an den Altar mitgehen, wenn gesegnet wird, den Brautkuss vom Altarraum aus ins Kirchenschiff rein fotografieren und so. Das würde ich ja gar nicht machen. Das fühlt sich ja total übergriffig an. Also eigentlich ist es total schön, über diese Aufträge solche Situationen und Gelegenheiten und Beweggründe zu fotografieren, immer wieder hingelegt zu bekommen. Und auch mal was kennenzulernen, was man vielleicht sonst noch nicht gemacht hat oder nicht in der Form und sich weiterzuentwickeln. Ich finde es super. Aber an dem Punkt habe ich echt kurz gedacht, so krass, jetzt hast du dich aus dem schönen Modus, Aufträge fotografieren zu dürfen. Klammer auf, ich mache nicht viele davon, ne? Das ist ab und zu mal. Also das ist jetzt nicht irgendwie, das ist nicht mein Hauptberuf. Das ist ab und zu mal ein Auftrag, Klammer zu. Aber ich habe mich davon echt irgendwie aus dem Hobbymodus so rauskicken lassen. Gar nicht, dass ich vergessen hätte, dass ich gerne fotografiere und das auch gerne aus Freizeitgründen mache, aber dass ich irgendwie vor mir selber eine Bringschuld hatte und auch vor meinen Auftraggebern, für die ja alles fein war. Die hatten mir ja längst gesagt, hey, ist kein Problem, mach in Ruhe, werd wieder fit und dann schickst du die Bilder. Wir haben es gar nicht eilig. Ich konnte das nicht. Ich habe das trotzdem selber total im Nacken gehabt, so dieses, die Bilder. Und dann lasse ich die lieber noch auf der zweiten Speicherkarte liegen, damit, wenn ich mir jetzt den Rechner irgendwie zerschieße, dass ich die trotzdem nochmal habe und nochmal dran könnte. Es ist auf jeden Fall eine heftige Blockade gewesen. Und da werde ich auf jeden Fall dran arbeiten, denn das ist natürlich auch nicht so ganz weit weg davon, dass man sich über das Thema Aufträge fotografieren auch den Spaß an der Fotografie im schlimmsten Fall zerschießt, wenn man immer das Gefühl hat, sobald man einen Auftrag fotografiert hat, bis die Bilder abgegeben sind, kann ich nichts anderes mit der Kamera machen. Das ist ja also Wahnsinn. Und das Witzige ist, selbst auf Hobby-Ebene, jetzt wo ich das gerade gesagt habe, kenne ich das, dass ich sozusagen, solange ich noch kein Foto des Tages für The Daily Dog gemacht habe, fühlt es sich falsch an zu fotografieren. Also dass selbst diesen Gedanken hatte ich schon mal, das habe ich Gott sei Dank mittlerweile abgelegt und das betraf auch eher die Daily-Projekte früher, die ich schon mal angefangen habe. Ja, aber schnell geht das, dass man sich in eine Bringschuld bringt, oder zumindest mir geht das so. Auch da gerne mal Feedback von euch. Habt ihr solche Gedanken, Gefühle und Hindernisse auch schon mal gespürt? Selbst auf der Hobby-Ebene geht das, dass man sich in eine Bringschuld bringt, die einen dann am Weitermachen so ein bisschen hindert und im schlimmsten Fall einem das eigentliche Genießen der Fotografie so ein bisschen erschwert, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, aber bevor ich das fotografiere, muss ich doch erst noch ein Foto dafür machen und das da hochladen, dahin schicken, dahin ausliefern, wie auch immer. Ich bin super gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Das war jetzt auf jeden Fall sowohl über die Frage als auch über die Tatsache, The Daily Dog D liegt jetzt so lange brach, und über die Tatsache, ich war irgendwie krankheitsbedingt ein paar Wochen raus aus der ganzen Chose. Und dann mal so zu schauen, so, okay, du hast nichts gemacht. Lag das jetzt nur daran, dass du irgendwie 2 Wochen Krücken hattest, oder lag das jetzt an was anderem? Und da mal drüber nachzudenken, das fand ich sehr spannend. Ja, erzählt gerne mal, wie ist das bei euch? Vielleicht, wenn ihr Aufträge fotografiert, habt ihr das auch schon mal, dass ihr dann irgendwie so das Gefühl habt, so, ey, ich kann jetzt nicht Spaß am, also, das klingt jetzt hart, aber ich formuliere es jetzt mal gezielt überspitzt. Ich darf jetzt keinen Spaß an der Fotografie haben, bis ich den Ernst-Fotografie-Teil abgehandelt habe. Oder habt ihr auch schon mal Projekte, die euch so wichtig sind und wo ihr so eine regelmäßige, einen so regelmäßigen Beitrag für euch selbst geplant habt, dass ihr manchmal das Gefühl habt, wenn ihr andere Sachen fotografiert, dann ja, vernachlässigt ihr euer Projekt und deswegen macht ihr dann lieber nichts anderes, bevor ihr nicht das Projekt weitergetrieben habt? Würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall spannend, wie ich bin eigentlich der Meinung, dass ich ja ein positiver Mensch bin und mich nicht so schnell irgendwie von Gedankenkonstrukten verleiten lasse. An dem Punkt, hat mich dann doch irgendwie erwischt und das ist jetzt auch erst so im Nachhinein irgendwie so richtig klar geworden, wo denn da der Hase im Pfeffer liegt. Von daher, armer Hase, hoffentlich liegt er nicht im Pfeffer. Spannendes Thema, gebt gerne ganz viel Rückmeldung dazu, würde mich total interessieren. Ich werde auf jeden Fall The Daily Dog D jetzt die nächsten Tage wieder anschmeißen, um wieder das Freizeitprojekt, das Spaßprojekt, das Hobbyprojekt wieder zu beleben und die Kamera wieder rauchen zu lassen. Jetzt sind ja auch Sommerferien, es geht demnächst in Urlaub, also morgen, wenn ihr die Folge heute am 31. Juli gehört habt, morgen bin ich sind wir am Campingplatz, wenige Kilometer von hier, da haben Falco und ich auch schon mal aufgenommen, am Unterbacher See, und checken einmal, ob unser neuer Wohnwagen, den wir letzte Woche abgeholt haben, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, mit Vorzelt aufbauen und so, was dann alles so dazugehört, einmal üben quasi, kommen wir Sonntagabend gemütlich zurück und dann geht es in den nächsten Wochen nochmal in die Türkei und auch nochmal für einen richtigen Urlaub auf dem Campingplatz. Also habe ich sowohl guten Grund als auch gute Zeit zum Fotografieren. Da freue ich mich schon richtig drauf. Also auch gerade wieder, also in der Türkei ist irgendwie, ich weiß auch nicht, die Urlaube da, die reizen mich fotografisch immer total. Und selbst wenn dann hinterher jetzt nicht irgendwie die Weltklasse National Geographic Fotos rauskommen, irgendwie macht es Spaß, da zu fotografieren. Die Welt ist ein bisschen anders, es sieht ein bisschen anders aus. Die Gebäude sehen anders aus, sind andere Pflanzen, man ist am Meer, es gibt Dünen, es ist heiß. Es fahren andere Fahrzeuge durch die Gegend, also immer sehr inspirierend. Deswegen bin ich guter Dinge, dass das Daily Dog Ding jetzt zeitnah wieder losrennt. Und dann habe ich für den Urlaub auch endlich meinen Grund, mein Konstrukt zu testen, wie ich vom Handy aus die Posts trotzdem in den gleichen Look exportiert bekomme. Ihr Lieben, es war ein Fest, mal wieder eine Solo-Folge für euch aufzunehmen. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt auf, dass ihr nicht überhitzt. Trinkt genug, es ist wieder heiß. Und genießt den Hochsommer in vollen Zügen, wenn es geht. Vielleicht seid ihr auch gerade im Urlaub. Dann viele Grüße an euch in den Urlaub. Und für alle, die noch zu Hause sind oder wieder zu Hause sind oder sowieso im Sommer nicht wegfahren, habt einen guten Sommer auch zu Hause. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Falk nicht eine Solo-Folge macht. Naja, sonst hören wir uns spätestens übernächste Woche wieder. Da fahren wir nämlich schon Pläne. Aber dazu später mehr. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.